Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du eine Episode des Podcasts Nervensache unseres Kooperationspartners, der Deutschen Hirnstiftung.
Viel Spaß beim Zuhören.
Nervensache, der Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Hallo liebe Neurologie-Interessierten, herzlich willkommen zu Nervensache, dem Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Ich bin Anne-Sophie Bisalski und ihr hört mich jetzt schon zum dritten Mal in diesem Podcast. Und weil wir uns jetzt eigentlich schon richtig vertraut sind, habe ich mich entschieden, wir wechseln aufs Du. Ich hoffe, dass ich damit niemandem auf den Schlips trete, aber das ist einfach viel einfacher und unkomplizierter. Und wer genau hingehört hat in Folge 1 und 2, hat gemerkt, dass ich da so einen Gehampel mache mit Siezen und Duzen. Das spare ich mir jetzt in Zukunft einfach mal. So, es ist kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt es richtig gemütlich mit Tee und Plätzchen. Die Folge heute wird etwas länger, weil das Thema einfach komplex ist und wir ganz viele verschiedene Aspekte besprechen. Also einfach zurücklehnen und entspannen. Passend zu Weihnachten haben wir uns für diese Folge etwas Besonderes überlegt, nämlich ein kleines Gewinnspiel. Ich werde euch am Ende der Folge eine Frage stellen, die sich auf die Diagnostik der heutigen Erkrankung bezieht. Wer uns eine E-Mail schreibt mit der richtigen Antwort, wandert in den Lostopf für 3 Einhand-Kochbücher. Also gut aufgepasst und zugehört. In den letzten beiden Folgen haben wir über den akuten Schlaganfall gesprochen und über die Erkrankung Myasthenia gravis. Wer nochmal reinhören will, darf das gerne tun. Ihr findet die Folgen bei Klinisch Relevant oder über die Seite der Deutschen Hirnstiftung unter www.hirnstiftung.org. Bevor es losgeht, möchte ich heute einen kleinen Überblick über das Thema geben. Heute sprechen wir über eine sogenannte neurodegenerative Erkrankung. Neurodegeneration, das bedeutet, dass Nervenzellen im Gehirn oder im Rückenmark allmählich zugrunde gehen und, Stand heute, leider auch nicht vor dem Niedergang bewahrt werden können. Man spricht von chronisch progredienten Verläufen. Das bedeutet, der Zellverlust ist chronisch und er schreitet voran. Manchmal langsamer, manchmal schneller. Zu den bekanntesten neurodegenerativen Erkrankungen gehören beispielsweise die Alzheimer-Demenz, verschiedene Arten von Parkinson-Erkrankungen oder die amyotrophe Lateralsklerose, auch bekannt als ALS. Je nachdem, welche Areale von den Nervenzellverlusten betroffen sind, kann auch die klinische Symptomatik sehr unterschiedlich aussehen. Bei der Demenz stehen Gedächtnisstörungen oder Veränderungen der Persönlichkeit im Vordergrund, während bei Parkinson-Erkrankungen oft primär Störungen der Bewegung oder des Gleichgewichts am Anfang stehen. Wie genau kommt es nun zur Neurodegeneration? In vielen Fällen ist eine sogenannte Proteinopathie die Ursache. Zur Erklärung. Unser Körper produziert Proteine. Proteine, das sind vereinfacht gesagt Ketten aus Eiweißen, die unterschiedliche Funktionen in unserem Körper haben. Zum Beispiel können sie Stoffwechselprozesse anregen oder Transportprozesse zwischen unseren Zellen beeinflussen. Bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen steht ganz am Anfang eine Fehlfunktion dieser Proteine. Sie sind zum Beispiel fehlerhaft gefaltet und können deshalb ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Das könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie so ein kaputtes Werkzeug. Eine Zange, die nicht richtig greift oder ein Schraubendreher ohne Griff. Es bleibt aber leider nicht bei einem oder zwei fehlerhaften Proteinen, sondern es entwickeln sich plötzlich unzählige. Diese, ich nenne es jetzt mal Schrottproteine, häufen sich zwischen oder in den Nervenzellen an und können vom Körper gar nicht mehr abgebaut werden, einfach weil zu viele sind. Manchmal bilden sie richtige Klumpen oder was noch schlimmer ist, sie können andere, bislang gesunde Proteine dazu bringen, sich ebenfalls falsch zu falten. Diese Anhäufungen an unbrauchbaren Proteinen sind jedenfalls das Problem. Sie setzen die Nervenzellen außer Gefecht. Um mal im Bild des fehlerhaften Werkzeugs zu bleiben, stellt euch vor, ihr arbeitet in einer Werkstatt, in der plötzlich nur noch kaputtes Werkzeug in den Regalen liegt. Da seid ihr schon deutlich eingeschränkt beim Arbeiten. Aber irgendwann bilden sich Berge von kaputtem Werkzeug. Die Gänge sind vollgehäuft davon. Die Arbeitstische liegen voll mit kaputten Zangen, Hämmern, Schraubenschlüsseln. Da ist Arbeiten unmöglich. Irgendwann muss die Werkstatt schließen. Und das passiert in übertragenem Sinn leider auch mit den Nervenzellen. Sie stellen ihre Funktion ein und irgendwann gehen sie zugrunde. Es gelingt ihnen nicht, den Proteinmüll wegzuschaffen oder ihn zu recyceln. Die Art der fehlerhaften Proteine und die Geschwindigkeit, mit der sie zum Nervenzellverlust führen, sind übrigens vollkommen individuell. Sowohl je nach Erkrankung als auch von Patient zu Patient. Im Falle der Alzheimer-Demenz zum Beispiel handelt es sich vorwiegend um das Protein Beta-Amyloid, auch nur Amyloid genannt. Den Namen könnt ihr euch schon mal merken, den hört ihr heute noch häufiger. Die große Frage ist natürlich, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese fehlerhaften Proteine entstehen? Das hat sehr viele unterschiedliche Ursachen. Unter anderem die Genetik, das Alter, Lebensstilfaktoren, Umwelteinflüsse oder Schädelhirntraumata. Kurz gesagt, einen alleinigen, einfachen Grund findet man meistens nicht. Und das macht es auch sehr schwierig, die neurodegenerativen Erkrankungen an der Wurzel zu packen und ursächlich zu bekämpfen. Denn eine Heilung ist bisher nicht möglich. Für viele neurodegenerative Erkrankungen haben wir heute sogenannte krankheitsmodifizierende Therapien. In manchen Bereichen ist die Forschung da auch schon richtig weit. Bei den großen drei, nämlich der Alzheimer-Demenz, Morbus Parkinson oder der amyotrophen Lateralsklerose, sind wir leider noch nicht so weit, aber auf einem guten Weg, wie ihr gleich hören werdet. Nun komme ich aber erstmal zu meinen Gästen im heutigen Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Alzheimer-Demenz und ich freue mich, meinen ersten Gast zum Thema begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Alzi. Sie sind Betroffener der Erkrankung und ich empfinde das als etwas sehr Besonderes, dass Sie mit uns über Ihre Erkrankung sprechen. Auf Ihren Wunsch werde ich Sie mit Alzi ansprechen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für das herzliche Willkommen. Ich freue mich darauf, dass ich tolle Fragen gestellt bekomme.
Im Hintergrund hört übrigens auch Alzis Ehefrau zu, die uns aus Angehörigensicht berichten wird. Danke auch für Ihre Teilnahme am Interview. Mein zweiter Gast bzw. meine zweite Gästin ist Frau Professor Dr. Katrin Reetz. Katrin und ich duzen uns, da wir uns aus der Deutschen Hirnstiftung kennen. Katrin Reetz ist Vizepräsidentin der Deutschen Hirnstiftung. Außerdem ist sie Fachärztin für Neurologie, geschäftsführende Oberärztin an der Neurologischen Klinik der RWTH Aachen und sie ist Leiterin der Sektion Translationale Neurodegeneration. Katrin, schön, dass du da bist.
Ja, liebe Anne, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
Wunderbar. Nun sind wir hier alle besinnlich, vorweihnachtlich zusammen. Lasst uns starten mit dem Gespräch. Alzi, die wichtigste Person in diesem Podcast sind Sie, denn Sie haben uns Ihre Geschichte mitgebracht. Würden Sie uns die erzählen?
Tja, ich wurde eigentlich immer vergesslicher und mir fehlten die Worte im Gespräch. Ich hatte Wortfindungsstörungen. Es war für mich einfach nicht klar, was mit mir los war. Und nach einer guten Zeit, wo ich also auch Probleme in Vereinen und Treffen bekam, wo ich ungehalten wurde, wo ich andere auch ein bisschen blöd angequatscht habe, ja, da hat meine Frau irgendwo mich überzeugt, dass wir doch mal zu einem Arzt gehen sollten.
Wie alt waren Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie die Beschwerden zum ersten Mal bemerkt haben?
Das, glaube ich, war 77, 78.
Sie haben schon angedeutet, dass diese Wortfindungsstörungen im Alltag, also bei Ihrer Arbeit im Stadtrat oder in Vereinen, auch zu Unmut Ihrerseits geführt haben. Wie kam es dazu?
Also ich hatte den Eindruck, dass ich einfach nicht wusste, wieso ich mich nicht vernünftig ausdrücken konnte. Mir fielen Namen, wo ich zwar immer schon Probleme mit hatte, aber ich konnte die Namen nicht mehr zügig nennen. Und ich habe in den Sitzungen, wo ich im Stadtrat mitarbeitete, wo ich im Verein lokal arbeiten durfte, die hatte ich bis dahin also immer mit Freude mitgemacht. Und da ich das nicht mehr konnte und gar nicht erkannt habe, was da sein könnte, merkte ich, dass die anderen dachten, ja, was will der? Ist der jetzt, also die haben mich nicht mehr ernst genommen. Und das hat mich total irritiert und aus der Bahn geworfen. Und ich habe gedacht, ja gut, wenn die mit einem alten Sack nichts mehr zu tun haben wollen, sind sie selber schuld und bin also auch frech geworden.
Manchen von uns mag das bekannt oder zumindest nachvollziehbar erscheinen. Man sucht nach einem Wort, möchte etwas erklären und die Worte fehlen einfach. Das passiert jedem Mal, im Stress oder bei Müdigkeit. Und ich persönlich kann ziemlich gut verstehen, dass man dann ungeduldig wird. Vor allem, wenn einem das häufiger passiert. Ich spiele mal den Ball weiter zu dir, Katrin. Du siehst regelmäßig Menschen mit Frühformen von Alzheimer-Demenz. Wie typisch ist eine Wortfindungsstörung am Anfang einer demenziellen Erkrankung?
Das ist schon auch ganz typisch. Also viele berichten tatsächlich so eine ganz langsame, zunehmende Vergesslichkeit. Und das können beispielsweise sein Namen oder Termine, die vergessen werden. So das Klassische, was wir auch häufig hören, ja, und dann gehe ich in den Keller und dann bin ich dort und dann habe ich vergessen, was ich dort eigentlich holen wollte.
Also ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich. Im Alltag ist es mir auch schon manchmal so gegangen, dass ich im Keller oder irgendwo anders stehe und mich nicht daran erinnere, was ich da eigentlich wollte. Oder dass mir Worte oder Namen partout nicht einfallen wollen. Woher weiß ich denn nun, dass das in meinem Fall einfach Stress oder Müdigkeit ist und keine Demenz?
Die Unterscheidung ist, dass wenn das eine langsam zunehmende Vergesslichkeit ist, dann sollte man das weiter abklären. Und jetzt kann man natürlich fragen, was bedeutet das denn? Sind das jetzt 3 Tage oder sind das 3 Jahre? Und wir machen da so eine Unterscheidung von 6 Monaten. Also wenn das wirklich langsam zunimmt über den zeitlichen Rahmen hinaus, dann würde man das einmal abklären lassen.
Eine wichtige Rolle spielen natürlich auch die Angehörigen. Im Fall von Alzi war seine Frau eine wichtige Beobachterin, die Symptome bemerkt und offen benannt hat. Schön, dass auch Sie bei uns sind. Können Sie uns berichten, was Sie an Ihrem Mann wahrgenommen haben?
Wir kennen uns also ein paar Jahrzehnte. Insoweit kann man also denn irgendwo feststellen, dass also Dinge nicht mehr so sind, wie sie früher waren. Dass mein Mann die Namen von Leuten, die er trifft, nicht parat hat. Das war also schon Anfang unserer Zeit so. Insoweit habe ich im Hintergrund immer souffliert. Aber das ist also nicht nur bei Namen so gewesen, sondern auch bei anderen Dingen. Und naja, dieses Kurzzeitgedächtnis von wegen, kannst du bitte mal dieses und jenes machen und einen Atemschlag später ist das wieder weg. Ne? Definitiv weg. Nicht böswillig, sondern einfach habe ich nicht mehr.
Ihr Bericht als Ehefrau ist sehr wichtig, denn häufig kann man sich erst durch die sogenannte Fremdanamnese, also die Angaben der Angehörigen, ein vollständiges Bild der Situation machen. Katrin, wie sind da deine Erfahrungen aus der Gedächtnissprechstunde?
Das ist das allererste, wo es wirklich wichtig ist, herauszufinden, was für Beschwerden gibt es? Was hat sich verändert? Ist es eher Gedächtnis? Ist es eher Sprache? Ist es Persönlichkeit? Ist das langsam zunehmend? Oder wird es besser? Oder geht es ein Auf und Ab? Und vor allem auch, was die Lebensgefährten berichten. Also das ist wirklich extrem wichtig für uns. Deswegen bitten wir auch immer alle gemeinsam in die Gedächtnisambulanz, weil uns das unheimlich viele Informationen gibt.
Es war also auch Alzis Ehefrau, die darauf eingewirkt hat, dass diese Beschwerden abgeklärt werden. Wie ging es dann weiter?
Ja, es war so, dass mir tatsächlich Anfang 21 bei der Hausärztin denn das erste Mal angesprochen haben, wir haben den Eindruck, es ist etwas nicht in Ordnung. Und die Ansage der Hausärztin war, so wie ich sie erlebe, ist das alles in Ordnung. Also abgehakt. Nur, da es also für meinen Dafürhalten nicht in Ordnung war, habe ich dann, ich glaube Ende des Jahres, dann halt nochmal die Hausärztin gebeten, dass es also nicht in Ordnung sein kann und was wir tun könnten. Und daraufhin hat sie dann vorgeschlagen, dass also ein MRT gemacht wird, was also dann Anfang 22 Resultat brachte, dass also leichte Veränderungen da sind. Daraufhin sind wir zur Neurologin gegangen, die dann diese Fragen-Antwort-Checks gemacht hat. Ich glaube auch noch ein EEG. Und bei diesen Testungen ist dann halt herausgekommen, dass die Fähigkeiten erheblich unter dem Durchschnitt der Altersgruppe liegen.
Die Tests, von denen hier die Rede ist, sind recht unkomplizierte Überprüfungen, um die Neurokognition und das Gedächtnis einzuschätzen. Katrin, kannst du uns einen Überblick über die neuropsychologische Diagnostik geben?
Da gibt es 2 verschiedene Tests, die hier in diesen Breiten gerne genutzt werden. Das ist einmal der gute alte Mini-Mental-Test, welchen wir aber noch ein bisschen sensitiver finden, weil gerade da die Visiokonstruktion noch ein bisschen besser abgebildet ist. Das ist der sogenannte MoCA-Test, das ist der Montreal Cognitive Assessment Test. Und wenn man da schon mal so eine grobe Einschätzung hat, das kann man auch ambulant machen oder in den jeweiligen Gedächtnisambulanzen, dann kann man sehen, ist vielleicht noch eine weitere, tiefere neuropsychologische Testung notwendig. Und eine tiefere Testung bedeutet, sie ist auch deutlich länger und wird in der Regel von den Neuropsychologen durchgeführt. Die dauert ungefähr eine Stunde, kann aber auch schon mal anderthalb oder zwei werden, je nachdem, wie ausgeprägt die Beschwerden sind. Und da guckt man sich diese Bereiche, die wir mit diesem Kurztest schon so ganz kurz angetickt haben, nochmal deutlich ausführlicher an. Da müssen zum Beispiel Tiere aufgezählt werden und dann wird geschaut, wie viel schafft man in einer Minute. Dann vielleicht Figuren, die abgezeichnet und auch später wieder abgerufen werden. Also man muss sie erinnern und dann nochmal zeichnen. Genauso auch für Wortlisten, die dann gelernt werden und auch später wieder abgerufen werden, dass bestimmte Bilder benannt werden müssen und dann auch für Aufmerksamkeit, dass vielleicht Zahlen und Buchstaben in einer bestimmten Geschwindigkeit miteinander verbunden werden. Also wir schauen uns verschiedene Bereiche an, wir nennen das kognitive Domain und können uns dadurch einen guten Einblick darüber machen, wo sind denn tatsächlich die Defizite. Und diese Werte, die wir aufgrund dieser neuropsychologischen Testung generieren, die werden verglichen mit einer großen Vergleichskohorte, wo wir dann sehen können, gibt es über das Alter und die Bildung, das gematcht ist, Veränderungen. Also wir können dann sozusagen auch sagen, ist das alles normal, ist das altersgerecht oder geht es darüber hinaus?
Die ausführlichen Untersuchungen, von denen berichtet wird, können langwierig und mühsam sein, geben allerdings wichtige Anhaltspunkte über Art und Ausprägung der Defizite. Alzi, wie haben Sie die Untersuchungen empfunden?
Die Voruntersuchungen, die waren von einfachen Ratespielen bis zu Denkaufgaben. Und ich habe gemerkt, dass ich mit Zahlen relativ gut sein kann, dass ich mit Buchstaben und Worten völlig daneben liege. Und als ich dann merkte, dass ich mit brillanter Einfachheit meine Zeichnungen nachfolgen konnte und dann mein Gegenüber ganz blöd geguckt hat, wie schnell das geht, habe ich ihm verraten, dass ich irgendwann mal technischer Zeichner gelernt habe mit 18 Jahren. Und ja, dann hat mich das mehr gefreut. Und wo ich da gestoppt habe, das ging mir irgendwo wirklich am selbigen vorbei. Weil mir ist es also ganz wichtig, dass ich spürte, man kümmert sich um mich. Man will rauskriegen, wie weit ist er.
Diese ausführliche neuropsychologische Testung gibt uns also einen guten Einblick in die Kognition und kann Teilbereiche aufdecken, die von einer demenziellen Entwicklung betroffen sind. Je nach Art der kognitiven Defizite lassen sich also auch Rückschlüsse auf die Art der Demenz ziehen. Denn vergessen ist nicht gleich vergessen. Es kann beispielsweise sein, dass Betroffene Namen vergessen oder nicht mehr wissen, wo sie etwas hingelegt haben, während sie sonst im Alltag gut zurechtkommen. Anderen fällt es hingegen vielleicht schwer, sich zu orientieren oder es gelingt ihnen nicht mehr, zwischenmenschliche Interaktionen richtig zu deuten. Denn neben der Alzheimer-Demenz gibt es noch andere Formen der Demenz. Zum Beispiel die sogenannte frontotemporale Demenz oder die vaskuläre Demenz. Sie gehen mit jeweils spezifischen, für sie typischen Einschränkungen der Kognition einher. Neben der neuropsychologischen Untersuchung benötigen wir aber weitere Untersuchungen zur vollständigen Diagnostik. Katrin, kannst du uns dazu einen Überblick geben?
Ich fange mal mit der Bildgebung an. Wenn möglich und es keine Kontraindikationen durch Herzschrittmacher oder so gibt, dann würde man eine sogenannte Kernspintomographie durchführen, weil wir da einfach viel mehr Informationen bekommen können. Und wonach schauen wir, wenn wir uns so eine Kernspintomographie anschauen? Zuallererst einmal, ob es irgendwie Veränderungen des Gehirnvolumens gibt. Also, dass ob die Gehirnsubstanz sich verändert hat. Und da schauen wir insbesondere in den temporalen, in den Seitenlappen oder auch den sogenannten Hippocampus, also letztendlich gedächtnisrelevante Gehirnareale, die typischerweise bei der Alzheimer-Erkrankung verändert sind, im Sinne dadurch, dass sich die Gehirnsubstanz vermindert.
Neben der Frage nach einer Atrophie, also der Reduktion der Gehirnsubstanz, werden mithilfe der Bildgebung natürlich auch andere Formen der Demenz, Raumforderungen oder andere Veränderungen am Gehirn ausgeschlossen. Die Bildgebung des Gehirns ist also ein weiterer wichtiger Schritt in der Diagnostik. Eine zentrale Untersuchung fehlt jedoch noch, nämlich die des Nervenwassers.
Die ist für uns gerade in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, weil wir nämlich da wirklich eine der wichtigsten Ursachen der Alzheimer-Erkrankung, und das ist ein Eiweiß, das ist das Amyloid, was sich im Gehirn ablagert. Das können wir im Nervenwasser messen, genauso auch wie das Tau. Das heißt, wir können zu Lebzeiten die Ursachen der Alzheimer-Erkrankung im Nervenwasser messen, und dazu bedarf es einer Nervenwasseruntersuchung durch eine Punktion, und man entnimmt etwas Nervenwasser und kann dann dort diese Eiweiße und das Amyloid und das Tau dort messen. Und wenn die in einer bestimmten Konstellation vorliegen, also das Amyloid erniedrigt, das Tau erhöht, jetzt beispielsweise für die Alzheimer-Krankheit, dann spricht das dafür, dass da eine Alzheimer-Erkrankung zugrunde liegt.
Die Nervenwasseruntersuchung hilft also dabei, eine Demenz von anderen Ursachen einer Gedächtnisstörung zu unterscheiden. Jetzt mal ganz kurz off-topic. Ihr mögt es mir verzeihen. Da es landläufig viele Mythen und Fehlinformationen zur Nervenwasserpunktion gibt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mit ein paar davon aufzuräumen. Nervenwasser oder auch Liquor umspült unser Gehirn und das Rückenmark. Die durchsichtige, ein wenig ölig wirkende Flüssigkeit erfüllt viele wichtige Funktionen für unser Nervensystem. Sie sorgt für die Ernährung, Temperaturregulation und den mechanischen Schutz unserer Nervenzellen, um nur einige zu nennen. In verschiedenen Bereichen innerhalb des Gehirns sowie am unteren Ende unseres Wirbelkanals befinden sich Bereiche, in denen sich der Liquor sammelt. Und genau dort, nämlich in Höhe der Lendenwirbelsäule, kann man Liquor mit Hilfe einer dünnen Nadel entnehmen. Dabei kann man nicht das Rückenmark verletzen, denn dort ist keins mehr. Die Untersuchung wird von manchen Patientinnen und Patienten als unangenehm empfunden. Das liegt häufig auch daran, dass Arzt oder Ärztin während der Punktion hinter dem Patienten stehen und man eben nicht sieht, was passiert. Um Kopfschmerzen zu vermeiden und die Neubildung des Nervenwassers anzuregen, wird übrigens empfohlen, sich nach der Untersuchung 2 bis 4 Stunden flach hinzulegen und viel zu trinken. Es handelt sich also um eine unkomplizierte Routineuntersuchung, die rasch durchführbar ist und gut vertragen wird und in aller Regel nebenwirkungsfrei ist. Für die reine Demenzdiagnostik reicht meist eine Punktion aus. Sie hatten aufgrund der klinischen Studie, in der Sie teilnehmen, mehrere derartige Punktionen. Wie haben Sie die erlebt?
Also wenn ich so konkret gefragt werde, rede ich von den letzten Punktionen, die also stattfanden. Und die waren von einer Ärztin durchgeführt, die das also so brillant machte, dass ich also problemlos sitzen konnte, nach vorne gebeugt und habe das also erlebt, wie das entnommen wurde, habe geguckt, dass die richtigen Pipetten genommen wurden und habe mir angeschaut, wie das lief. Aber da war keinerlei Probleme.
Obwohl die Liquorentnahme recht unkompliziert ist, wäre es natürlich noch eleganter, wenn man die sogenannten Demenzparameter einfach im Blut untersuchen könnte. Katrin, wie ist da der Stand der Forschung?
Also die Forschungsstudien, die sehen dazu sehr gut aus und die Amerikaner sind uns auch schon einen Schritt voraus. Die Blutbiomarker werden kommen. Noch ist State of the Art Nervenwasseruntersuchung oder auch, sofern verfügbar, alternativ das Amyloid-PET, also die Positronen-Emissionstomographie, womit man auch den Amyloid-Nachweis erbringen kann.
Ich fasse die Diagnostik bis hierher also mal ganz kurz zusammen. Ein erster Verdacht auf eine Demenz ergibt sich bei kognitiven Störungen, die über 6 Monate andauern und während dieser Zeit voranschreiten. Wichtig ist neben der Eigenanamnese, also den Aussagen der Betroffenen selbst, die Fremdanamnese. Deshalb sollten zu einem Gespräch immer direkte Angehörige hinzukommen, die ebenfalls von ihren Beobachtungen berichten können. Als nächstes folgen unkomplizierte Kurztests wie der Mini-Mental Status Test oder der sogenannte MoCA-Test. Die ausführliche neuropsychologische Diagnostik kann im nächsten Schritt erfolgen und sehr genau die Teilbereiche aufzeigen, die gestört sind. Also Auffassung, Visuokonstruktion, Orientierung oder Aufmerksamkeit. Häufig wird auch ein Test ergänzt, mit dem eine Depression erkannt oder eben ausgeschlossen werden kann. Im nächsten Schritt erfolgen Bildgebung, nach Möglichkeit mittels Kernspintomographie, sowie eine Nervenwasserentnahme. In Ihrem Fall, Alzi, sprachen die Ergebnisse für eine frühe Form der Alzheimer-Demenz. Und es wurde eine medikamentöse Therapie, in Ihrem Fall mit Pflastern, begonnen. Im Vorfeld hatten Sie mir schon berichtet, dass die Wortfindungsstörungen daraufhin zurückgegangen seien. Wie haben Sie die Wirkung sonst erlebt? Gab es Nebenwirkungen der Therapie?
Nein, also Nebenwirkungen habe ich keine erlebt. Das Einzige war, dass ich nach Wochen und Monaten tatsächlich wieder flüssig reden konnte. Und mittlerweile ist es so, dass ich also ganz normale Gespräche führe. Und wenn so im Bekanntenkreis, wo ja bekannt ist, dass ich eine Webseite habe und dass ich da offen drüber rede, kein Mensch, glaube ich, glaubt mir, dass ich überhaupt erkrankt bin in dieser Richtung. Wir haben alle keine Ahnung, ob ich jetzt bei der Studie etwas bekommen habe, was eben wirklich einen Wirkstoff liefert. Aber ganz egal wie, die Summe ist also ausgezeichnet.
Katrin, kannst du uns nochmal einen Überblick geben über die Therapien, die im Rahmen von Demenzerkrankungen und jetzt im speziellen Fall der Alzheimer-Erkrankung möglich und sinnvoll sind?
Es gibt einmal den großen Komplex der sogenannten Acetylcholinesterase-Hemmer. Und das sind Medikamente, die eigentlich seit 1997 schon zugelassen sind für die Alzheimer-Erkrankung, für die Stadien leichte und mittelgradige Demenz. Und da ist der Hauptangriffspunkt ein Botenstoff im Gehirn, das ist sogenannte Acetylcholin, was bei der Alzheimer-Erkrankung vermindert ist. Und durch diese Gabe kann das letztendlich erhöht werden. Das ist die eine große Gruppe der Acetylcholinesterase-Hemmer, die einen positiven Effekt haben auf Kognition, aber auch Aktivitäten des täglichen Lebens. Und die andere Gruppe, das ist das sogenannte Memantin, das zielt auf den Botenstoff Glutamat im Gehirn. Und das ist ein sogenannter NMDA-Antagonist. Und hier kommt es bei der Erkrankung eher zu so einer Art Überaktivierung und das Memantin, das moduliert das. Und das Memantin ist zugelassen für die mittelschwere und schwere Demenz der Alzheimer-Erkrankung. Und das sind letztendlich Therapien, die, wir nennen das symptomatische Therapien, also symptomorientiert sind. Und jetzt gibt es ja ganz aktuell seit September diesen Jahres auch in Deutschland verfügbar das erste neue Medikament, das Lecanemab, das ist ein sogenannter Amyloid-Antikörper. Und das sind Antikörper, die bilden an das Amyloid und dadurch wird eine Immunantwort ausgelöst und dadurch kann dieses Amyloid ausgewaschen werden. Und hier hat es große Studien gegeben, sogenannte klinische Phase 3 Studien, wo man zeigen konnte, dass dieses Amyloid im Gehirn, der Amyloid-PET-Bildgebung, ausgewaschen werden kann und auch, dass es einen klinischen Effekt hat auf den Schweregrad der Demenz. Und diese Studien wurden durchgeführt bei Patienten mit der Alzheimer-Krankheit, die eine nachgewiesene Amyloid-Pathologie hatten und im Stadium einer leichten kognitiven Störung bzw. einer leichten Demenz waren. Das heißt, mit diesen neuen Therapien haben wir jetzt die Möglichkeit, noch früher zu therapieren, was in meinen Augen ein ganz wichtiger Meilenstein ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Erkrankung viele Jahre schon im Körper schlummert und beginnt, bevor die Patienten tatsächlich die ersten Symptome bemerken. Wir wissen, dass auch gerade das Amyloid 10 bis 20 Jahre vor Auftreten der klinischen Symptome, also der Vergesslichkeit, schon nachweisen können, beispielsweise im Nervenwasser. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit dieser neuen Therapie früher einzugreifen.
Also, Stufe 1 der Therapie, nämlich bei leichter oder mittelschwerer Demenz, sind die sogenannten Acetylcholinesterase-Hemmer. In Deutschland zugelassen sind Rivastigmin, Donepezil und Galantamin. Bei der mittelschweren bis schweren Demenz kann der NMDA-Antagonist Memantin eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um symptomatische Therapien, die eine moderate Verbesserung der Kognition zur Folge haben können. Insbesondere sollen sie aber das Voranschreiten der Demenz verzögern. Ganz neu auf dem Markt ist außerdem jetzt die Antikörpertherapie mit Lecanemab oder seit November 2025 auch Donanemab. Das Angriffsziel dieser Antikörpertherapie ist das Amyloid. Ihr erinnert euch, das Protein, das sich im Falle der Alzheimer-Demenz in und zwischen den Nervenzellen im Gehirn anhäuft. Wie sind die Zulassungskriterien für diese Therapie, Katrin?
Also es gibt mehrere Kriterien, die hier beachtet werden müssen. Das erste ist der Schweregrad. Das heißt, Patienten mit einer leichten kognitiven Störung oder einer leichten Demenz sind für diese Therapie zugelassen. Kriterium Nummer 1. Nummer 2 ist, dass der Amyloid-Nachweis erbracht wird. Und dazu gehört in der Regel die Nervenwasseruntersuchung oder alternativ ein Amyloid-PET, sofern verfügbar. Und dann gibt es noch eine genetische Testung hinsichtlich dem ApoE4-Gen. Ein weiteres Kriterium ist die Bildgebung. Die MRT-Bildgebung spielt hier eine ganz große Rolle, denn wir wissen aus den Studien, dass durch das Auswaschen des Amyloids es zu Hirnschwellungen und auch Hirnblutungen kommen kann. Und da möchte man natürlich die Patienten auch keinem erhöhten Risiko aussetzen, deswegen ja auch die ApoE-Testung. Das heißt, vor Einschluss bedarf es einer Kernspintomographie-Kontrolle, die nicht älter sein darf als 6 Monate. Und hier sollten sich keine Hinweise auf Blutungen finden, also keine Mikroblutungen, keine größeren Blutungen, keine Blutablagerungen, aber auch keine großen gefäßbedingten Veränderungen bzw. Hinweise auch auf eine sogenannte zerebrale Amyloid-Angiopathie, also eine Gefäßerkrankung. Und erst wenn man keine Hinweise in der Kernspintomographie dafür hat, darf man dann tatsächlich auch an der Therapie teilnehmen. Hinzu kommt, dass wenn man dann die Behandlung durchführt, dass viele Kontrollen notwendig sind. Vor der 3., vor der 5., vor der 7. und der 14. Infusion werden MRT-Kontrollen empfohlen, müssen durchgeführt werden, um zu sehen, ob sich dort bildgebende Veränderungen finden im Sinne von Hirnschwellung oder Hirnblutung, weil dann die Therapie pausiert oder abgebrochen werden muss. Also, wir hatten den Schweregrad der Diagnose, wir hatten den Amyloid-Nachweis, wir hatten den ApoE-Gentest, die MRT-Bildgebung. Und dann ist noch ganz wichtig, die meisten Patienten mit einer Alzheimer-Erkrankung sind ja häufig ältere Patienten, die auch noch häufig auch weitere andere Erkrankungen haben. Und hier ist es wichtig, dass man das individuell einmal auch genau prüft. Also zum Beispiel akute Tumorerkrankungen, andere akute entzündliche Erkrankungen oder auch bestimmte andere Risikofaktoren. Das muss man, denke ich, individuell gut abwägen, aber auch Blutgerinnungsstörungen sind hier ganz wichtig aufgrund der potenziellen Nebenwirkungen. Und deswegen kommt auch noch ein Faktor hinzu und das sind die Medikamente. Das heißt, Patienten, die eine Blutverdünnung nehmen, ob das jetzt Marcumar ist oder die modernen Antikoagulantien, die dürfen nicht für eine Behandlung für Lecanemab zugelassen werden. Das heißt, es gibt eine ganze Menge an Kriterien, die geprüft werden müssen, ob die Eignung vorliegt für eine solche Behandlung.
Neben der ausführlichen Prüfung der Zulassungskriterien ist aber ein weiterer Faktor relevant, nämlich die Frage der Umsetzung. Die Therapie mit Lecanemab ist nämlich nicht ganz unkompliziert, weil es als Infusion verabreicht werden muss. Wie steht es um die Anwendung in der Praxis, Katrin?
Ja, also das stellt uns vor große Herausforderungen. Und du hast es schon gesagt, es ist keine Tablette, sondern es bedarf einer Infusion für Lecanemab. Das ist alle 2 Wochen und Donanemab, der wird alle 4 Wochen gegeben. Aber das ist natürlich sowohl für die Patienten, für manche zumindest eine Belastung, alle 2 Wochen dann ins Klinikum zu kommen, um diese Therapie zu behalten, aber natürlich auch für uns organisatorisch, das aufzubauen, sodass wir da jetzt nochmal neu planen und umstrukturieren müssen.
Es bleibt also spannend in der Neurologie. Spannend ist es übrigens auch für Alzi. Er hat ja schon erwähnt, dass er Teilnehmer in einer Studie an der RWTH Aachen ist. Hierbei wird ein Medikament erprobt, das als Tablette verabreicht wird und letztlich ebenfalls die Amyloidablagerungen reduzieren soll. Ob er jedoch das Medikament oder ein Scheinmedikament, eine sogenannte Placebogabe, erhält, wird er erst nach Abschluss der Studie erfahren. Wer in diesem Podcast bisher gut aufgepasst hat, wird vielleicht noch einen Themenbereich vermissen, nämlich die Frage, was man eigentlich selbst tun kann, um einer demenziellen Entwicklung vorzubeugen oder sie zu verlangsamen. Ich nenne das mal Brain Jogging. Katrin, kannst du noch mal einen Überblick geben, was gehört noch zur Therapie der Demenz?
Dazu gehört auch kognitives Training, also geistig fit bleiben, aber man kann zum Beispiel auch mit einem Ergotherapeuten oder Neuropsychologen ganz gezielt die Schwierigkeiten, die man hat, trainieren. Es wird auch in Zukunft immer mehr Apps geben, die einem helfen können, auch zu trainieren. Es gibt aber auch Gruppentherapien, kognitive Stimulation. Gerade eher für die fortgeschrittenen Stadien sind auch sogenannte Reminiszenztherapien ganz wichtig, wo man versucht zum Beispiel mit Fotoalben oder auch Musik, die man von früher kennt. Musik ist ja auch häufig sehr emotional und man erinnert sich dann wieder an Ereignisse, vielleicht aus der Vergangenheit, weil oft das Altgedächtnis ja sehr gut erhalten ist und fördert sozusagen dadurch auch die Gedächtnisleistungen. Es gibt sogenannte Realitätsorientierung. Hier wird geholfen, sich sowohl zeitlich als auch örtlich besser zu orientieren. Oder auch Hilfen im Alltag, eine sogenannte kognitive Rehabilitation. Hier nehme ich immer gerne das Beispiel des Kochens, weil Kochen kann sehr einfach sein, Kochen kann aber auch sehr komplex sein und viele berichten ja dann auch, dass es da Schwierigkeiten gibt und vielleicht nicht mehr so komplex kochen können, wie das vielleicht früher der Fall war, dass man sich dann eher aufteilt, Aufgaben ein bisschen verschiebt und schaut, wie kann ich aber meine alltäglichen Aufgaben, die ich im Alltag brauche, hier verbessern oder neu strukturieren. Und ganz, ganz wichtig, das nenne ich jetzt noch zum Schluss, das ist das körperliche Training. Und hier verweise ich auch immer auf die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Die empfiehlt 150 bis 300 Minuten pro Woche. Und dazu gehört sowohl Ausdauertraining als auch Krafttraining. Krafttraining idealerweise zweimal die Woche. Weil wir wissen, dass es dadurch auch durch die Stoffwechselveränderungen extrem gute Effekte auf das Gehirn gibt. Also was gut fürs Herz ist, ist auch gut fürs Hirn.
Alzi, wie ist das in Ihrem Fall? Wie halten Sie sich körperlich und geistig fit?
Also wegen einer frühen, vor 16, 17 Jahren Bypass-OP, die ich bekommen habe, hatte ich vor vielen Jahren so eine Herzsportgruppe besucht und dann aber aus mangelndem Begeisterung auch sein gelassen. Und als es aber wieder jetzt etwas schwieriger wurde mit dieser Herzsituation, gehe ich da wieder hin, genieße das und merke, dass ich in meinem Alter doch noch erheblich so drauf bin, dass einige Leute glauben, ich wäre so 60 oder 65. Und das macht mir Spaß. Man muss also etwas auch nebenbei machen, dass man körperlich Ausgleichsfunktionen wahrnimmt.
Und Sie sind geistig sehr aktiv, ne? Sie haben eine Homepage aufgesetzt für weitere Betroffene. Sie sind in Ihrem Alltag extrem aktiv.
Eine wichtige Sache war für mich die Tatsache, dass ich gemerkt habe, dass ich unendlich viele Bekannte habe, die eigentlich ja unter dieser Situation auch oft genug nach meiner Meinung leiden. Und als dann ich einen Vortrag miterlebte von einem Arzt, der über Alzheimer-Möglichkeiten sprach, da hatte ich einen Nachbarn, der dann mit mir gemeinsam zu dem Ergebnis kam, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Leute von dieser Geheimniskrämerei wegbekommen, sondern dazu offen drüber reden, was ist. Ja, und dann haben wir Leute eingeladen zu einem Treffen. Und das ist das Treffen eben alzi.seniotux.de. Und da kommen jetzt hin und wieder Leute, die sich anmelden und dann treffen wir uns. Und wenn also Leute kommen, dann ist das am letzten Dienstag im jeweiligen Monat. Also wie auch immer, die Früherkennung ist wichtig. Ob da jeder was mit anfangen kann, ist die zweite Frage. Aber ich fühle mich in meinem Alter verpflichtet, eben einfach bereit zu sein, darüber zu reden, weil das hilft anderen Leuten, eben früh die Entscheidung zu treffen. Ich will wirklich wissen, ob ich sowas habe. Vielleicht kann man mir dann wirklich noch helfen.
Alzi, damit haben Sie ein tolles Schlusswort formuliert. Demenzen sind schwerwiegende und oft mit sozialer Benachteiligung einhergehende Erkrankungen. Doch sie sind häufig, Tendenz steigend, und Betroffene gehören ebenso in die Mitte unserer Gesellschaft wie alle anderen Menschen auch. Es ist mutig und zeugt von großer Stärke, dass Sie als Sie mit Ihrer eigenen Erkrankung derart offen umgehen und sogar Ansprechpartner für andere Betroffene und Interessierte sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und Ihrer Ehefrau, dass Sie heute hier im Podcast waren und uns so offen berichtet haben.
Ja, danke für das herzliche Willkommen.
Liebe Katrin, auch dir ein ganz großes Dankeschön, dass du hier warst und uns einen Einblick in die Diagnostik und Therapie der Alzheimer-Demenz gegeben hast.
Ganz herzlichen Dank hier an das gesamte Team, die den Podcast möglich machen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich nun das Thema ganz beende, möchte ich euch noch auf eine Sache aufmerksam machen. Auf der Seite der Deutschen Hirnstiftung, also unter www.hirnstiftung.org, findet ihr im Bereich Erkrankungen erstmal einen super Überblick über sehr viele neurologische häufige Erkrankungen. Wenn ihr dort auf den Unterpunkt Filme und Materialien klickt, gelangt ihr unter anderem zu den Patientenleitlinien der Deutschen Hirnstiftung. Diese könnt ihr online lesen oder auch direkt herunterladen, um einen Einblick in die Diagnostik und Therapie neurologischer Erkrankungen zu erhalten. Aktuell, übersichtlich, unkompliziert zusammengefasst und das Beste, kostenlos. Also ruhig mal reinschauen. In Kürze findet ihr dort nämlich auch die Patientenleitlinie zum Thema Demenz. Und ich komme nochmal zu unserem Gewinnspiel. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich euch eine Frage zur Diagnostik stellen würde. Und hier kommt sie. Welche zwei Kriterien müssen erfüllt sein, um den Verdacht auf eine Demenz erheben zu können? Ist es A, die Erkrankung schreitet schnell voran und Betroffene haben Wortfindungsstörungen? Oder ist es B, die Entwicklung besteht über 6 Monate und es zeigt sich eine Zunahme der Beschwerden? Oder ist es C? Es werden Namen vergessen und Angehörigen fällt eine Verwirrtheit auf. Ich wiederhole es nochmal. Welche zwei Kriterien müssen erfüllt sein, um den Verdacht auf eine Demenz erheben zu können? Ist es A, die Erkrankung schreitet schnell voran und es bestehen Wortfindungsstörungen? Oder ist es B, kognitive Störungen bestehen über 6 Monate und es zeigt sich eine Zunahme der Symptome? Oder ist es C, es werden Namen vergessen und Betroffene wirken verwirrt? Wer die richtige Antwort weiß, schreibt uns A, B oder C einfach per E-Mail an info@hirnstiftung.org. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2026 und aus allen richtigen Antworten verlosen wir im Februar 2026 3 Einhänder-Kochbücher von Nick und Martina Tschirner. Wer sich auch schon vorher fürs Kochen mit einer Hand interessiert, findet übrigens auch schon jetzt leckere Rezepte auf der Seite der Deutschen Hirnstiftung. Ich wiederhole nochmal die E-Mail-Adresse info@hirnstiftung.org. Übrigens, wenn ihr schon dabei seid, uns eine E-Mail zu schreiben, freuen wir uns natürlich auch über Feedback zu diesem Podcast. So, liebe Hörerinnen und Hörer, Weihnachten steht vor der Tür. Ich muss mich jetzt schnell wieder in den Vorweihnachtsstress stürzen und ein paar Plätzchen backen, Mandeln brennen und Geschenke verpacken. Danach gehe ich in eine kleine Winterpause und freue mich auf den nächsten Podcast mit euch, voraussichtlich Ende Januar. Ich wünsche euch allen eine fröhliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald!
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.